Renate, du hast Politikwissenschaftsgeschichte und Soziologie studiert, bist vor allem als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder in der Wissenschaft unterwegs und eben auch in der, einer Hochschule für Sozialarbeit und als freie Journalistin und bringst da eben auch die ein oder andere Praxiserfahrung mit, in, mit Medien wie Junge Welt, Telepolis, Overton, Konkret, Nachdenkseiten und hast ausgiebig publiziert, auch in Buchform, die ihr die letzten dort vorne am Büchertisch auch sehen könnt, 2009 kaufen. Sehen und kaufen könnt, 2009 China ein Lehrstück, mittlerweile glaube ich in vierter überarbeiteter Auflage, 11. Neuausgabe, also immer noch sehr nachgefragtes Buch, zusammen mit Ariane Schiffer-Nasseri, der soziale Staat über nützliche Armut und ihre Verwaltung.
Vergriffen gerade, Neuauflage in Bearbeitung.
Ja. Und eben jetzt neu Medien macht Meinung auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit, womit wir uns genauer jetzt beschäftigen werden. Und jetzt, Renate, hast du das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Finde ich klasse, dass so viele Leute da sind. Ich starte gleich in medias res, ohne weitere Vorrede. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius will, das ist jetzt ja schon zweimal gesagt worden, nach eigener Aussage, die deutsche Gesellschaft bis 2029 kriegstüchtig machen. Der Mann weiß vermutlich, warum er ein solches Ziel verkündet. Der hat was vor mit den Deutschen. Er will dieses Land in harte Auseinandersetzungen führen, auch egal, ob das seine Partei noch machen wird oder irgendeine andere. Das steht jedenfalls an. Das ist allen deutschen Politikern zurzeit klar. Und dafür soll jetzt schon alles Nötige getan werden. Natürlich drückt er als Verteidigungsminister das genau andersrum aus. Wir alle müssen kriegstüchtig sein, weil wir uns gegen böse Mächte, im Augenblick heißt das natürlich vor allem Putin, verteidigen müssen. Für dieses Programm soll das Land auf allen Ebenen verändert werden. Die Bundeswehr muss aufgerüstet werden. Dafür wird aktuell sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Es müssen wieder mehr Soldaten her. Dafür wird die Wehrpflicht in neuer Form wieder eingeführt. Das alles muss bezahlt werden. Dafür werden die Bürger zur Kasse gebeten in Form höherer Preise und gekürzter Sozialleistungen. Die Jugendlichen sollen ein Jahr ihres Lebens für den Dienst am Staat hergeben. Und wenn es hart kommt, noch erheblich mehr. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein solches Programm gelingt, besteht darin, die entsprechende Einsicht bei den Bürgern zu erzeugen. Die Leute mögen ja im Prinzip, zum größten Teil jedenfalls, gute Deutsche sein, stolz auf ihr Land und so weiter. Aber es ist doch ein ziemlicher Schritt vom Schwenken von Deutschlandfähnchen bei der EM oder WM zum Dienst im Schützengraben. Zurzeit sehen die freiwilligen Meldungen zur Bundeswehr jedenfalls nicht gerade gut aus. Das sind also ganz entscheidende Bestandteile bei der Herstellung von Wehrbereitschaft. Da hat der Pistorius völlig recht. In diesem Zusammenhang kann man erstens feststellen, dass sich die Medien, jedenfalls die nationalen Leitmedien, und wenn ich in Zukunft von Medien rede, dann rede ich eigentlich immer von denen, dass die sich diesem politischen Ansinnen von oben, die Bevölkerung solle kriegstüchtig gemacht werden, keineswegs verweigern. Es war überhaupt kein Aufschrei zu hören, als Pistorius mit seiner Äußerung zitiert wurde. Es gab aus den wichtigen deutschen Redaktionen keine Stimmen des Inhalts, dass angesichts einer solch angespannten Weltlage doch Kompromisse, Rüstungsbeschränkung oder mehr Diplomatie anzustreben seien. um Krieg oder sogar eine nukleare Katastrophe zu vermeiden. Ganz im Gegenteil. Wie eben schon zitiert, die Chefredaktion des Spiegel hat sich kurz darauf an einem schönen Sonntagmorgen an ihre Leser gewandt und angekündigt, dass man als Spiegelredaktion diese Leser künftig aus ihrem pazifistischen Wolkenkuckucksheim, in dem sie sich anscheinend immer noch befinden, herausholen werde. Meine kleine Klammer, pazifistisches Wolkenkuckucksheim, das ist für den Spiegel eine Bundesrepublik mit, ich glaube, gezählt 18 Auslandseinsätzen ihrer Bundeswehr, mit zwei völkerrechtswidrigen Kriegen, Jugoslawien und Afghanistan. Das ist pazifistisches Wolkenkuckucksheim. Die deutschen Leitmedien sind insofern bereit, das zu tun, was sie zur Herstellung von Kriegstüchtigkeit beitragen können. Mit einem solchen staatlichen Auftrag haben unsere Top-Journalisten hierzulande also offensichtlich kein Problem. Pressefreiheit hin oder her. Das als kleine Vorrede. Und ich möchte heute sozusagen zu diesem ganzen Kontext ein Buch vorstellen, das die Rolle der Medien im nationalen Diskurs erstens allgemein untersucht und zweitens ihren Beitrag auf diesem Weg in die Kriegstüchtigkeit in den Blick nimmt. Und ich will natürlich damit Werbung machen, dass ihr oder sie dieses Buch kauft und jetzt wird es richtig hart und dass ihr das auch lest. Denn das, was da drin steht, das halte ich tatsächlich für wichtig. Und am Ende will ich auch noch für ein paar praktische Konsequenzen plädieren. Dazu mehr am Schluss. Ich stelle jetzt einfach mal ganz klassisch sozusagen das Buch in seinen Teilen vor. Erster Teil: Methoden und Mechanismen der politischen Berichterstattung. Also ich gehe mal davon aus, dass die hier Anwesenden mit Sicherheit sowieso einiges an Vorbehalten gegen die politische Berichterstattung der hiesigen Leitmedien haben. Allerdings ist es eine Sache, so ein ungutes Gefühl zu hegen, dass da etwas nicht stimmt, dass man in vielen Bereichen unzureichend unterrichtet wird über das, was in diesem Land oder in der Welt vor sich geht. Eine andere Sache ist es, sich selbst, der Familie, den Arbeitskollegen, Mitschülern, Freunden oder, falls man als Lehrender tätig ist, Schülern und Studierenden erklären zu können, was da eigentlich nicht in Ordnung ist am nationalen Diskurs. Der erste Teil des Buchs versucht eben dies. Das ist sein erstes Thema. Geliefert wird sowas wie ein Crashkurs in Medienkompetenz, auch wenn das ein sehr dämliches Modewort ist. Das sind 7 Lektionen, die anhand von Beispielen die politische Berichterstattung der deutschen Mainstream-Medien analysieren und dabei gängige Methoden und Mechanismen herausarbeiten. Das sind Lektionen, die hoffentlich tauglich sind für Lehrer und Dozenten und für Medienkritik, ich sag mal so im täglichen Handgemenge. Sie befassen sich damit. Ich stelle die jetzt mal so Punkt für Punkt vor. Erstens, was berichtet wird und was nicht. Sprich, entlang welcher Linien die nationalen Medien die täglichen Nachrichten aussuchen. Kleines aktuelles Beispiel, Syrien. Da sehen wir ja einiges zu Syrien jetzt gerade. Aber wenn man sich das mal so überlegt und das vielleicht ein bisschen vergleicht mit dem Sieg der Taliban in Afghanistan und was damals so Ambach war, kann man feststellen, dass die Frage der Frauenrechte, die ja sonst hier ziemlich gehypt wird, feministische Außenpolitik und sowas, die spielt jetzt im Fall Syrien seltsamerweise irgendwie so gar keine Rolle. Zweiter Punkt. Wie Tatbestände oder Ereignisse benannt werden und welche Ideologie und Parteilichkeit schon mit quasi einem kleinen Wörtchen verbunden ist. Zum Beispiel, wenn in einem Fall von völkerrechtswidrigem Angriffskrieg die Rede ist, im anderen von humanitärer Intervention, von Mission oder Einsatz. Im einen Fall von Regierung, im anderen von Regime. Oder, nochmal der aktuelle Fall Syrien, wenn dschihadistische Kämpfer mal radikal-islamistische Terrororganisationen genannt werden, wie im Fall der Hamas am 7. Oktober 2023, oder, wie im Moment, aufständische Rebellen, Oppositionelle oder Milizen, wie gerade in Syrien. Also ein Wörtchen nur und schon ist eine ganze Menge Parteilichkeit drin. Dritter Punkt, dass die Überschriften, die Schlag-, die Titelzeilen, also das, wie man in so ein Thema reinguckt, keineswegs einfach nur eine Angabe des Themas sind, was im Folgenden vorgestellt wird, sondern oft gleich eine ganze Perspektive, ein Blickwinkel, eine ganze Botschaft mittransportieren. Etwa, wenn, wieder unser Beispiel Syrien, gefragt wird, wie es in diesem Land denn nach seiner Befreiung weitergehen soll. Oder innenpolitisches Thema, wie viel Sozialstaat wir uns eigentlich noch leisten können. Vierter Punkt. Das mit der Konstruktion fiktiver Subjekte. Auch dafür ein paar Beispiele. Die Preise steigen, die Globalisierung stellt Herausforderungen, die Gewalt eskaliert, ein Staat zerfällt, es herrscht Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Dass auf diese Art und Weise eine ganze Menge falscher Gründe behauptet werden, durch die die tatsächlich bestimmenden ökonomischen und politischen Interessen eliminiert werden. Fünfter Punkt, dass Ereignisse so aus ihrem Zusammenhang gerissen werden, dass ihr Begreifen schier unmöglich wird und statt Gründen dann Schuldige präsentiert werden, die es dann natürlich zu bekämpfen gilt. Beides im Fall des Ukraine- wie des Gaza-Kriegs en masse der Fall. Eine Vorgeschichte, in der die gegensätzlichen Interessen der Beteiligten aufeinander getroffen und dann irgendwann tatsächlich gewaltmäßig ausgeartet sind, die gibt es nach Darstellung der hiesigen Presse jeweils nicht. Beide Kriege beginnen sozusagen aus heiterem Himmel mit der bösen Tat entweder Putins oder der Hamas. Sechster Punkt, dass gerne und durchaus unsauber mit Quellen und Statistiken operiert wird, um Aussagen mit dem Schein wissenschaftlicher Autorität zu versehen. Siebter Punkt, dass Emotionalisierung und Personalisierung bewusst als journalistische Mittel eingesetzt werden, um Sympathien und Antipathien zu erzeugen. Wann hört man Berichte aus einem Krieg von welcher Seite? Wann geht es einem ans Herz und wann wird, sagen wir mal, relativ nüchtern über irgendwelche Bombardements, Kollateralschäden, Todeszahlen und so weiter berichtet? Also Emotionalisierung und Personalisierung. Ich habe das jetzt hier natürlich alles sehr kurz vorgetragen. Eigentlich sollte für Interessierte möglicherweise ein Workshop nochmal nachgezogen werden. Wer daran Interesse hat, der kann ja hinterher einfach Bescheid sagen. das Resultat meiner Untersuchung. Erstes kleines Zwischenfazit. Und das ist übrigens ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das mag nicht unbedingt überraschend sein. Es ist nichtsdestotrotz betrüblich. Es wird nämlich deutlich, dass die vielgerühmte Freiheit der Presse schon in den sogenannten normalen Zeiten keine Garantie für auch nur halbwegs verlässliche Informationen darstellt. Und das wirft die Frage nach den Gründen auf. Denn hiesige Journalisten legen in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Selbstdarstellung ja sehr viel Wert auf die Trennung von Information und Meinung. Und sie stellen sich ja selbst demonstrativ im Gegensatz zu den verachteten Staatsmedien autoritärer Staaten. Sie betonen, dass sie ihr Publikum mit sachlicher Aufklärung versorgen und ihm dann erst im hinteren Teil sozusagen in ihren Kommentaren Gesichtspunkte einer pluralistischen Beurteilung anbieten wollen. Erst die Information, dann die Meinung. Das ist der Leib- und Magensatz der journalistischen Ausbildung. Wenn sich allerdings herausstellt, dass die journalistische Praxis ganz offensichtlich nicht dem Ziel einer möglichst sachlichen, umfassenden, wahrheitsgetreuen Darstellung zu folgen, stellt sich natürlich die Frage, ja, welchem Ziel folgt sie denn dann? Den Redakteuren unterlaufen ja nicht individuell und zufällig Fehler, wenn sie ganz selbstbewusst und übrigens sehr unkritisch von Wording und Framing und Narrativen reden. Ja, werden diese Leute bezahlt, um die Unwahrheit zu sagen, wie es der Vorwurf von der Lügenpresse nahelegt? Oder gibt es doch Zensurmaßnahmen, nur eben nicht sichtbare? Um diese Frage zu beantworten, untersucht der zweite Teil des Buchs, der Medien eine Analyse heißt, zunächst mal das Verhältnis von Herrschaft und Medien. Herrschaft will Medien aller Art, kaum dass sie erfunden sind, sowohl kontrollieren wie benutzen. Das ist zunächst mal ganz allgemein feststellbar und übrigens ganz unabhängig von der jeweiligen Form der Herrschaft. Ein kurzer Durchgang durch die deutsche Geschichte, feudale Monarchie, bürgerliche Republik, faschistischer Staat, demokratische Bundesrepublik, zeigt darin eine klare, kontinuierliche Linie von der Erfindung des Buchdrucks bis zum Internet. Im demokratischen Staatswesen wird die vorher übliche Zensur aufgehoben. Meinungs- und Pressefreiheit werden als Schutzrechte staatlich garantiert. Ja, was ist eigentlich der Grund dafür, dass das in der heutigen Demokratie so ist? Der liegt darin, dass für marktwirtschaftlich verfasste Gesellschaften, deren Mitglieder allseitig um Eigentum konkurrieren und deren Interessen ebenso wie ihre Blicke auf die Welt damit verschieden bis antagonistisch sind, dass die angemessene Form des Denkens, Kommunizierens und auch Handelns ist. Den freien und vor dem Recht gleichen Eigentümern, die nach ihrem Vorteil streben und die das ja auch machen sollen, wird von Staats wegen deshalb ein Recht auf ihre jeweilige Meinung zugestanden. Sie dürfen ihre unterschiedlichen, bis gegensätzlichen Weltanschauungen, Orientierungen und Interessen in der Form von Meinungen äußern und in der Presse auch öffentlich publik machen. Und sie dürfen in der Form von Parteien um die jeweils aktuelle Fassung des Allgemeinwohls streiten, das durch die Regierung umgesetzt werden soll. Sogar ihre Unzufriedenheit dürfen sie öffentlich demonstrieren, wenn sie mit staatlichen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Dass Meinungs-, Presse- und sogar Demonstrationsfreiheit grundgesetzlich zugestanden sind, heißt allerdings auch, dass nur das erlaubt ist. Ein Recht auf praktische Umsetzung dessen, was die Mitglieder dieser freiheitlichen Gesellschaft meinen, schreiben oder demonstrieren, haben sie allesamt nicht. Zu bestimmen, was praktisch zu gelten hat, in diesem Land, beziehungsweise in seinem Verhältnis zu anderen Staaten, das bleibt allein dem Staat in seinen verschiedenen gewaltengeteilten Abteilungen vorbehalten. Und gleichzeitig setzt sich die herrschaftliche Gewalt, die die zugestandenen Freiheitsrechte im Grundgesetz schützt, damit ihrerseits als Richterin über deren Grenzen. Und das ist kein Verstoß gegen das Prinzip, wie oft gedacht wird, sondern das ist seine notwendige Verlaufsform und schon im Grundgesetz selbst so mitgedacht. Artikel 18. Das aber hat massive Konsequenzen. Der öffentliche Diskurs wird auch in einer Demokratie aufmerksam beobachtet, wiederum schon in den sogenannten normalen Zeiten. Und zwar selbstverständlich, um die Verfassung, das heißt die Freiheit, zu schützen. Und deswegen heißt der deutsche Geheimdienst ja auch Verfassungsschutz. Und es wird nicht nur beobachtet. Ein ganzes Kapitel im Buch listet auf, was das liberalste Deutschland, das es je gab, alles nicht aushält. Eine linke Tageszeitung, verschlüsselte Messenger-Dienste seiner Bürger, die Proteste gegen G20 und die Klimakleber, um nur ein paar von vielen, vielen Beispielen zu nennen. Die prinzipielle Garantie von Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit geht insofern einher mit einer permanenten Neudefinition ihrer Grenzen, und zwar mit einer eindeutigen Richtung, Verschärfung und Einengung. Auch das war eine sehr verkürzte Darstellung dieser paar Gedanken. Wie gesagt, ein vertiefender Workshop wäre möglich. In Zeiten von Krisen und Krieg sieht das alles noch mal ganz anders aus. Ein Vorgeschmack darauf hat übrigens die Informationspolitik während der Corona-Zeit geliefert und die Schaffung eines neuen Tatbestands namens Desinformation durch NATO und EU im Zug der weltpolitisch schärferen Auseinandersetzungen mit Russland und China. Aktuelle praktische Beispiele sind der Umgang mit abweichenden Meinungen im Zug des Ukraine- und Gaza-Kriegs. Soweit mal das Verhältnis von Herrschaft und Medien. Ich komme jetzt mal ein bisschen genauer zum Standpunkt der Journalisten, der Presse. Die Presse begreift sich ja gerne als vierte Gewalt im Sinn einer Kontrollinstanz der Politik. Ob privatwirtschaftlich verfasst oder öffentlich-rechtlich organisiert, beide Formen werden übrigens im Buch vorgestellt und näher beleuchtet. Die nationalen Leitmedien informieren und kontrollieren. Das ist wenn man so mal nachliest, wie eigentlich deren Funktion bestimmt wird, das ist die ihnen zugestandene oder zugesprochene Aufgabe. Und man kann wirklich zunächst mal bejahen, ja, das tun die. Informieren und kontrollieren. Die Frage ist allerdings, wie? Ob Fernsehnachrichten oder Tageszeitung, sie alle berichten tagtäglich über das Regieren und dessen Schwierigkeiten und nehmen dabei, wie selbstverständlich, obwohl es eigentlich nicht selbstverständlich ist, die Welt aus den Augen derer wahr, die wesentliche Entscheidungen in Politik und Wirtschaft zu treffen haben. In der medialen Darstellung stehen insbesondere die Politiker dann stets vor Problemen, die sie zu lösen haben, ob im Innern oder auf dem ganzen Globus. Der gesamte Sachverhalt, Kapitalismus und Staatenkonkurrenz, also das, woraus die täglich vorstellig gemachten Probleme bzw. die Agenda einer ganzen Regierung entspringt, das wird irgendwie schlicht als gegeben unterstellt. Das ist nichts, worauf sich die Informationsaufgabe im Selbstverständnis der Journalisten bezieht. Sie berichten über das Ringen des politischen Personals mit seinen Aufgaben, den Widrigkeiten und den Gegnern und vermitteln gleichzeitig mit jeweils neuesten Informationen quasi im Minutentakt eine und man kann sagen vielleicht die zentrale Ideologie über Herrschaft. Herrschaft ist, oder das Regieren ist demnach der stetige Versuch, Probleme zu lösen, Verantwortung für die Menschen auszuüben. Was Staat und Regierung prinzipiell oder im konkreten Fall mit dem Zustandekommen dieser Probleme zu tun haben, das kommt bei den täglich gelieferten Nachrichten eher selten vor. Nehmen wir mal das Beispiel Kinder- und Altersarmut. Beides unmittelbare Folgen erstens der Marktwirtschaft mit ihren Gesetzmäßigkeiten und zweitens im Besonderen der politischen Beschlüsse der Agenda 2010 mit der Neuregulierung des deutschen Arbeitsmarkts und dem damit geschaffenen Niedriglohnsektor und der Rentengesetzgebung. Wenn man die wesentliche Rolle der Politik bei der Erklärung dieser Probleme rauslässt, dann steht die Sache einfach auf dem Kopf. Die Regierung ist da nicht Teil der Ursache, sondern der einzige Hoffnungsträger, der stets Schlimmeres verhindern muss. Diese Logik, beziehungsweise richtiger muss man eigentlich sagen, diese völlig verquere Denkfigur, die gilt nicht nur im Fall von Armut, sondern ebenso beim Klimawandel, bei Krisen, bei Kriegen, dem weltweiten Anstieg der Zahl der Flüchtenden, und so weiter und so fort. Also das ist eine völlig verquere Art des Informierens durch die Journalisten, zunächst mal einfach bei der Seite der Nachrichten. Das soll mal für die Kiste Information reichen. Ich komme jetzt mal zu der Kontrollfunktion der Medien. Klar, man kann feststellen, in der Presse wird sehr viel kritisiert. Dass ein Journalist oder eine Journalistin mit den Entscheidungen oder der Arbeit der Herrschenden oder der Wirtschaftsbosse zufrieden sind, rundum zufrieden, das kommt extrem selten vor, eigentlich nie. Worin aber besteht die Kritik? Im Normalfall besteht sie darin, Politikern, Unternehmern, Gewerkschaftlern und Institutionen aller Art vorzurechnen, dass sie es an Erfolg mangeln lassen und ihren eigenen Ankündigungen, ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden. An der Regierung, da kritisieren die nationalen Leitmedien, dass sie das, was ansteht, also das ist wieder diese Art, alles als gegeben zu übernehmen, oder was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, nicht oder viel zu zögerlich umsetzt, dass sie zu viel streitet, deshalb zu lange braucht, dass sie sich bei den eigentlich drängenden Problemen nicht entschieden genug nach innen wie nach außen durchsetzt. Am Ende, dass sie scheitert. Das ist natürlich das Allerschlimmste. Unternehmen und Banken geraten vor allem dann in die Kritik, wenn sie ökonomisch nicht erfolgreich sind. Also, heißt es dann, Missmanagement betrieben haben. Zu spät auf die neuen, weil erfolgversprechenden Branchen aufgesprungen oder wenn sie sogar an einer Krise schuld sind. Das ist also die Art, wie da kritisiert wird. Fragen wir uns mal, woran messen die Kommentatoren die politischen und ökonomischen Eliten der Nation also? Na, sie messen sie daran, dass es der Masse... Nein, falsch, unsinnig. Also man kann sich fragen, messen Sie die daran, dass es der Masse der Lohnabhängigen nicht gut geht? Messen Sie die daran, dass eine Normalverdienerfamilie kaum noch in Ferien fahren kann? Oder dass Studierende finanziell kaum noch über die Runden kommen und meist mehrere Jobs brauchen, um ihre Wohnung bezahlen zu können? Das sind zwar tatsächlich den Alltag der Leute bestimmende Fragen, aber aus der Warte der Journalisten eigentlich eher abseitige Kriterien. Die Kommentare der Medien spielen sich wirklich in anderen Dimensionen ab. Sie messen politische und ökonomische Entscheider der Nation an dem, was diese selbst programmatisch als ihre Erfolgsversprechen in die Welt gesetzt haben. Die Außenministerin wollte Russland ruinieren. Nun steigen die Energiepreise in Deutschland und das Land kämpft mit einer Welle der Deindustrialisierung. Schlecht. Der Bundeskanzler hat eine Zeitenwende für die Armee versprochen. Kann davon überhaupt die Rede sein, angesichts Schlamperei und Beschaffungsproblemen bei der Bundeswehr? Kritik. Die kritischen Fragen der Presse gelten also nicht diesen anspruchsvollen und kriegsträchtigen Maßstäben. Im Gegenteil, davon sind die Journalisten richtig begeistert. Das finden sie ja gerade toll. Sondern sie blamieren die Regierenden ein ums andere Mal daran, dass sie ihre eigenen Versprechen nicht reibungslos und störungsfrei umgesetzt kriegen. Das ist ihre Art der Kritik. Wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, die Redakteure der Leitmedien, die agieren wirklich als professionell um die nationalen Anliegen besorgte Staatsbürger. Professionell um die nationalen Anliegen besorgte Staatsbürger oder als, finde ich einen guten Ausdruck, ideelle Gesamtnationalisten, wie es im Podcast 99:1 einmal treffend zusammengefasst wurde. Übrigens an der Stelle mache ich auch mal noch mal Werbung für meine eigenen Sendungen dort. Das, was ich heute als die ersten 7 Punkte ausgeführt habe, das habe ich da in diesem der real existierende Wahnsinn viel länger und an mehr Beispielen dargelegt. So. So viel mal zu den Journalisten und dem Standpunkt der Presse. Bleibt das Publikum? Bleibt das Publikum? Und damit die Frage, warum sich die Bürger einer Gesellschaft mit staatlich garantierter Meinungs- und Pressefreiheit eigentlich so einen Scheiß bieten lassen? Öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen sie auch noch mit ihren Gebühren. Sicher, es ist oft nicht einfach, die da angebotenen Leistungen der politischen Berichterstattung zu beurteilen. Unter anderem, weil Vorwissen fehlt. In vielen Fällen aber reicht wirklich das logische Denken aus, um auf Ungereimtheiten und Widersprüche aufmerksam zu werden. Etwa, wenn in der Tagesschau unmittelbar nacheinander gleichgeartete Sachverhalte völlig unterschiedlich behandelt werden. Haben wir vorhin schon mal gehabt. Proteste, Wahlen, Referenden, Separatisten mit völlig unterschiedlichen Namen vorgestellt werden. Oder wenn doppelte Standards in der Be- und Verurteilung zur Anwendung kommen, eben bei der Darstellung von Toten, von Kriegen oder Putschisten. Ich erinnere hier nochmal an Syrien und die Umdeutung dieser ansonsten verfemten Islamisten zu akzeptablen politischen Kräften. Oder den Punkt, dass diejenigen, die den Sturz des Assad-Regimes, wie es stets hieß, bejubelt haben, in diesem Fall als Kronzeugen dafür zitiert wurden, dass diese Sache vom Volk gewollt ist und deshalb auch schon in Ordnung geht. Ein ähnlicher Jubel nach dem 7. Oktober galt als unerträgliches Zeugnis von Antisemitismus, sowohl in den palästinensischen Besatzungsgebieten wie in den arabischen Ländern und erst recht auf den deutschen Straßen. Also völlig unterschiedliche Interpretationen und Behandlungen. Wenn die Medienkonsumenten an solchen Stellen nicht geistig ins Trudeln geraten oder laut aufschreien, dann kann es sich auf ihrer Seite nicht allein um das unschuldige Bedürfnis nach Informationen handeln. Das Publikum, oder sagen wir mal ein großer Teil des Publikums, verzichtet offenbar freiwillig auf die Möglichkeit, die angebotenen Informationen mittels einfacher Denkoperationen zu überprüfen. Der Schluss, der daraus zu ziehen ist, lautet, na, dann geht's bei der Aufnahme von Informationen eben auch um was anderes. Es geht auch auf Seiten der Medienkonsumenten nicht einfach darum, mit Hilfe von Nachrichtensendungen und den Artikeln der politischen Berichterstattung möglichst objektiv und klar zu verstehen, was im eigenen Land und in der Welt vor sich geht, sondern es geht um eine geistige Einordnung des Weltgeschehens im Lichte moralischer und politischer Vorannahmen. Das ist was anderes. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, dass das jetzt hier zu erklären wäre, wirklich würde zu lang dauern, wäre auch zu schwierig. Das kann ich in der Kürze der Zeit nicht machen. Muss ja auch noch was zu lesen bleiben. Untersucht werden jedenfalls im Buch, um einfach mal ein paar Stichworte zu nennen. Instrumentelles Denken, was heißt das eigentlich? Moralismus, Staatsidealismus und Patriotismus bzw. Nationalismus, die das Bewusstsein der meisten Bürger kennzeichnen. Insofern auch das Publikum bleibt in diesem interessanten Dreiecksverhältnis von Politik, Presse und Publikum nicht von Kritik verschont. So von Manipulation, wie es sich die Studentenbewegung mal vorgestellt hat, kann bei aller parteilichen Berichterstattung der Leitmedien keine Rede sein. Das mitzumachen ist schon eine Eigenleistung der Medienkonsumenten. Kommen wir zum letzten Thema des Buchs. Feindbildanalyse. Drei Fallstudien. Hier befasst sich das Buch mit den Leistungen der deutschen Leitmedien in den drei aktuellen Fällen Ukraine und Gaza und China, wo bereits jetzt an einem Feindbild gearbeitet wird für einen Krieg, der erst demnächst bevorsteht. Aber man kann ja gar nicht früh genug anfangen. Alle drei Fälle liefern Anschauungsmaterial dafür, wie die sowieso nationale Berichterstattung in den für die westlichen Staaten wesentlichen Konflikten bis hin zu Stellvertreterkriegen nochmal so richtig auftritt. Und der vorher mal zugelassene Pluralismus, so ein bisschen das Hin und Her, könnte man auch anders sehen und sowas, entfällt mehr oder weniger jedenfalls. Die Leitmedien tragen, wie bereits erwähnt, die angesagte außenpolitische Linie freiwillig mit. Das bedeutet erstens, die von der Regierung beschlossene Parteinahme in den Kriegen und Konflikten, was zu selektiver Berichterstattung, doppelten Standards, Dekontextualisierung und Moralisierung führt. Zweitens werden die nationalen Beschlüsse, Waffenexporte, Wirtschaftssanktionen mit ihren Folgen und vor allem Aufrüstung an allen Fronten ohne Nachfragen übernommen, beziehungsweise die Regierung oft noch darin überholt. Denkt an die Debatte um die Lieferung von Leos und jetzt gerade Taurus. Neben diesen täglichen Anstrengungen in Sachen Feindbildpflege erklärt sich die Presse wirklich auch explizit bereit, ihren Beitrag beim Weg in die Kriegstüchtigkeit zu leisten. Das führt zu einigen, ich nenne die mal Auffälligkeiten im nationalen Diskurs. Deutschland ist demnach eine mehr und mehr im Innern wie von außen bedrohte Nation. Eine bedrohte Nation, der es im Kampf gegen Rechts- und Linksextremisten, Islamisten, Corona-Leugner, Antisemiten, chinesische und russische Spione, arabische Clankriminalität und so weiter und so weiter. An Zugriffsrechten, Einsatzkräften, Strafen, geheimdienstlichen Befugnissen, Waffen und Unterstützung aus der Bevölkerung mangelt. Das ist das Bild, was immer wieder in den Medien transportiert wird. Weshalb pausenlos immer neue Maßnahmen zur Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit ergriffen werden müssen. Inzwischen werden in regelmäßigen Abständen Sabotageakte aufgedeckt und im Bewusstsein gehalten. Und da braucht es weniger Logik und Aufdeckungsarbeit als bei jedem Tatort im Fernsehen. Die Botschaft, Deutschland befindet sich schon jetzt in einem hybriden Krieg, natürlich nicht in einem, den es selbst führt, sondern einen, den Russen und Chinesen gegen Deutschland führen. Kongenial zum Bild der bedrohten Nation, dann die andere Seite, die wehrhafte Nation. Über Manöver, die Fortschritte in der Aufrüstung der Bundeswehr und EU wird breit und ausführlich berichtet. Die Eröffnung eines deutschen Bataillons in Litauen etwa wird in der Tagesschau mit deutlicher Zustimmung thematisiert. Offenbar ist es schön, wenn deutsche Soldaten im Ausland stationiert sind. Eine zackige Begrüßung des Verteidigungsministers durch seine Männer, so nach dem Motto, guten Morgen, Herr Minister. Auch sowas ist jetzt in den Nachrichten zu sehen. Sprich, die Bundeswehr als Institution kriegt explizit eine gute Presse. Sie soll mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Und zwar nicht als problematisch, Männerbund, militaristisch, autoritär oder so, wie es vom Standpunkt der gerne propagierten freiheitlich-feministischen Werte ja auch sein könnte. Nein, so natürlich nicht, sondern als fraglos begrüßenswert. Übrigens, bei der aktuellen Shell-Jugendstudie wurde ermittelt, dass 81% der Jugendlichen Angst vor einem Krieg in Europa haben. Das könnte man ja noch verstehen, angesichts dessen, wie da forciert wird. Aber jetzt kommt's und 69% von ihnen sich für eine starke NATO aussprechen. Also nicht unbedingt das Bewusstsein haben, dass die NATO vielleicht Teil des Problems ist. Beide Werte sind übrigens stark gestiegen. Also 81% haben Angst vor dem Krieg und 69% sind für eine starke NATO. durchaus anzunehmen, dass die Medien einen Beitrag dazu geleistet haben. Parallel wird im Rest der Gesellschaft einiges an Repression aufgeboten, um Zweifel und abweichende Meinungen aus dem öffentlichen Diskurs zu eliminieren. Natürlich gab es auch bisher die nationalen Leitplanken im politisch betreuten Denken der BRD. Und es gab immer die Ausgrenzung abweichender Meinungen, besonders der Linken. Aber man hat insbesondere nach der Studentenbewegung seit den 70ern hierzulande durchaus etwas Wert drauf gelegt auf eine gewisse Kontroversität der Standpunkte, auf einen durch die Parteien repräsentierten Pluralismus und sowas. Das ist spätestens seit Februar 22 anders. Die Nation sieht sich im Krieg mit Putin und in solchen Zeiten, wie gesagt, bei Corona war schon so eine Vorahnung dessen, ist ein Pluralismus, und wenn er nur aus mehrheitlich sehr national konstruktiven Bedenken und Vorschlägen besteht, mehr Diplomatie, weniger Waffen, Frieden durch Verhandlungen und sowas, der ist einfach nicht mehr gern gesehen, um es mal so euphemistisch zu sagen. Journalisten in alternativen Medien, die der nationalen Linie nicht entsprechen, verbreiten mit ihren Artikeln nicht etwa Informationen, die in der normalen Presse nicht zu finden sind, sondern, so heißt es, sie verbreiten Desinformation. Das ist wirklich inzwischen ein fast Orwell-mäßiger Vorwurf. Und mit diesen abweichenden Meinungen im Journalismus, in der Wissenschaft, in der Kulturszene oder bei Protesten und Demos wird hart verfahren. Die Abweichung wird dabei ja nicht juristisch festgestellt, sondern von selbsternannten Gremien und mit so dehnbaren Begriffen wie Desinformation, Putin-Versteher, der Antisemitismus-Klausel und Ähnlichem. Die Liste der Beispiele der Betroffenen von diesen Maßnahmen ist wirklich sehr lang im wertebasierten Deutschland. Und auch hier ist von Seiten der Mainstream-Presse kein Eintreten für Meinungspresse und Wissenschaftsfreiheit zu registrieren, sondern tätiges Mittragen der repressiven Maßnahmen, siehe zum Beispiel die Medienkampagnen bezüglich Antisemitismus bei allen Formen von Kritik und Widerstand gegen das Sterben in Gaza. Dritter Punkt. Das Resultat dieses betreuten Informierens und Denkens ist eine ausgesprochen trübe Informationslage. Man kann wirklich nicht mehr davon reden, dass jetzt sozusagen normale Menschen, die nicht außergewöhnlich viel Zeit und Zugang zu besonderen Recherchemöglichkeiten haben, auch nur annähernd reell über den Stand der Dinge in der Welt informiert sind. Das kann man wirklich nicht mehr sagen. Beispiel jetzt nochmal Syrien. Die zumindest bisher verbreitete Darstellung, der Unmut des syrischen Volks hätte die Assad-Regierung gestürzt, ist nun wirklich keine sachlich auch nur halbwegs angemessene Erklärung. Erstens lässt sie den ausländischen Einfluss von arabischen Staaten und den USA während der 15 vergangenen Jahre raus. Zweitens lässt sie raus, dass die USA den syrischen Staat von seinen Öleinnahmen abgeschnitten und mit einem wirtschaftlichen Totalembargo belegt haben, was zu massiven Folgen und damit natürlich auch zu heftiger Unzufriedenheit der Bevölkerung geführt hat und führen musste und ja auch der Sinn und Zweck dieser Maßnahmen war. Drittens, die Beteiligung diverser ausländischer Kräfte bei den jetzigen Militäroperationen in Syrien, USA, Türkei, Israel, also deren tätige Mithilfe beim Umsturz, wird auch gewissermaßen erschlagen, einfach durch das Bild von Jubelnden auf den Straßen von Damaskus. Weitere Beispiele. Der Ukraine-Krieg. Ich nehme mal nur das eine. Die Rede des russischen Präsidenten Putin zum Einsatz der Hyperschallrakete Oreshnik, nachdem die USA und Großbritannien ihrerseits den Angriff mit Langstreckenraketen auf russisches Territorium erlaubt hatten. Wer kennt die eigentlich hier? Man sollte meinen, das sei doch ein wichtiges Dokument angesichts eines drohenden Weltkriegs, über das alle Bescheid wissen sollten. Tatsächlich im Land der Pressefreiheit Fehlanzeige. Auf solche Informationen wird einfach kein Wert gelegt, weder von Seiten der Politik noch der Medien. Lieber beruhigt man sich und die Bevölkerung damit, dass die Russen es schon sicher nicht so ernst meinen mit ihren Warnungen, machen sie ja nie so ungefähr, man selbst also ungestört weitermachen sollte mit seinen Waffenlieferungen. Auch zu Gaza, mitnichten ein realistisches Bild des dortigen Horrors. In den Nachrichten hört man aktuell fast gar nichts mehr dazu. Man höre sich dazu im Gegensatz mal die Vorträge von Michael Lüders an. Über die nationalen Leitmedien erfährt man also weder den Stand der militärischen Lage oder auch der humanitären Lage und auch nicht, was hinter den Kulissen an diplomatischem Geschacher vor sich geht. Was stattdessen geliefert wird, ist die Darstellung eines Kampfs von Gut gegen Böse, von Freiheit gegen autoritäre Regime, mit wirklich ausgemachter Verdummung und allen Konsequenzen, die das hat. Ich erinnere in diesem Zusammenhang mal an den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Auch hier wurde die Politik und die Öffentlichkeit völlig davon überrascht, dass die Taliban in 14 Tagen das gesamte Land unter ihrer Kontrolle hatten und die ausländischen Besatzer kaum noch heil rausgekommen sind. Sowas ist eben Resultat davon, wenn die vorherige Berichterstattung, im Fall Afghanistan waren es ja ganze 20 Jahre, ein Bild der Lage zeichnet, wie es die Politik gerne sehen und verbreitet wissen will. Ja, wir sind da die gute Kraft in diesem Land. Tja, so viel mal zum aktuellen Beitrag der Medien auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit. Und wie gesagt, diese neue Art der Vereinnahmung und der geistigen Zurichtung, die braucht es in der Tat. Pistorius hat durchaus recht, wenn er darauf hinweist, dass die deutsche Bevölkerung in diesem Punkt geistig kriegstüchtig gemacht werden muss. Denn bei allem, was sich die Menschen mehr oder weniger über die Güte des eigenen und die Verächtlichkeit anderer Länder einbilden, der Schritt vom patriotischen Jubel zum Krieg ist ein gewaltiger. Für einen Krieg braucht es moralisch quasi einwandfreie und über allem stehende Gründe, was normalerweise gilt. Schließlich soll man dann im Ernstfall viele hässliche Dinge tun, die ansonsten streng verboten und ethisch geächtet sind. Häuser, Dörfer und Städte bombardieren, Staudämme und Pipelines sprengen, Heizkraftwerke und viel nützliche Infrastruktur vernichten und, wenn es sein muss, Menschen foltern und töten. Im Ernstfall muss man sogar das eigene Leben opfern. Eine sachliche Erklärung derart, dass die Staaten sich in regelmäßigen Abständen gerade deshalb an die Gurgel gehen, weil sie alle dasselbe wollen, nämlich Geld und Macht. Das wäre da richtig demotivierend oder systemgefährdend. So eine Erklärung gilt insofern nicht als akzeptabel, sondern als Wehrkraftzersetzung. Von Interessen, Gegensätzen, eventuellen Disharmonien, von wechselseitiger Erpressung, von Geostrategie und all dem ganzen Scheiß, der die normale Konkurrenz der Staaten auf dem Globus ausmacht, kann und darf deshalb nicht mehr die Rede sein. Der Feind ist das absolut Böse und man selbst natürlich im Namen des Guten aktiv. Mit einem anderen Bewusstsein funktioniert Kriegstüchtigkeit nicht. Tja, wie die Geschichte ausgeht, im Hinblick auf den Dritten Weltkrieg, das wird auch davon abhängen, ob sich das von Politik und Medien angesprochene Publikum die Anliegen der Nation auch um den Preis eines Weltkriegs zu eigen macht und die dafür verlangten Opfer materiell wie geistig erbringt. Oder ob es sich anders besinnt. Die Alternative zur anstehenden Kriegsprogrammatik, das heißt zur Verteidigung von Recht, Freiheit und Weltordnung, ist erneut, wie vor 1914, nur sehr grundsätzlich zu haben. Soweit meine Ausführung. Ich mache noch eine Schlussbemerkung. Was bei vielen anderen Themen nicht so richtig gut geht, ist bei diesem Thema vielleicht ein bisschen anders. Hier kann man wirklich was tun. Das fällt ja sonst oft schwer, wenn man eine sehr grundsätzliche Kritik äußert. Und dann kommt die Frage, ja, was kann man denn eigentlich anders machen? Ja, da kann man im Normalfall gar nichts zu sagen. Aber hier kann man tatsächlich was sagen. Hier kann man nämlich was tun. Und deswegen gibt es jetzt am Schluss drei Aufforderungen. Erstens, Aufforderung wirklich zum eigenen Denken beim Konsum der Nachrichten. Verstand einschalten, Alarmglocken an. Das sollte man sich wirklich zur Routine machen. Und wenn man dann tatsächlich auch verstehen will, was da so an Nachrichten auf einen einstürmt, dann muss man weitermachen. Kapitalismus und Staatenkonkurrenz erklären einem die nationalen Medien natürlich nicht. Zweiter Punkt. Redet mit euren Kollegen, Freunden, der Family und streitet über das, was ihr anders seht, was ihr begriffen habt. Da ist wirklich kein Ball zu flach, das sollte man sich klar machen. Die für selbstverständlich gehaltene Einigkeit des nationalen Diskurses, die kann man wirklich auf allen Ebenen angreifen. Wenn man irgendwas verstanden hat, wenn man irgendwas quatschig findet, dann sollte man das sagen. Und das kann auch jeder machen, der es will. Man lernt da übrigens schnell dazu, ist meine Erfahrung. Und auch an dem Punkt vielleicht noch mal eine kleine Geschenkempfehlung. Mit dem Buch kann man sicher für etwas Unfrieden in der weihnachtlichen Harmonie sorgen. Dritte Aufforderung, die ist natürlich schon etwas anders gelagert. Es braucht eine linke Gegenöffentlichkeit. Da liegt die Latte natürlich höher. Das kann man nicht so als Einzelner irgendwie ins Werk setzen. Aber man kann schon mal ein bisschen anfangen, Gruppen zu bilden und zu sagen, wir müssen uns mal wenigstens über die richtigen Informationen, über das, was los ist, austauschen. Und halt dann zusammen gucken, wo kann man denn was erfahren, in Erfahrung bringen. Ja. Das war's. Vielleicht auch nicht gerade aufmunternd, aber bitte jetzt zur Diskussion.